Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter gewinnen, die bleiben. Und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich die Lisa Vollott aus Erlangen. Herzlich willkommen, Lisa.
Danke dir, Barbara. Bin sehr froh, hier zu sein.
Ja, sehr schön. Ich ebenso. Vor allem haben wir heute das Thema Diversity, Vielfalt. Wenn man die Lisa jetzt gerade sogar sieht, mit virtuellem Hintergrund, sieht man das sogar recht schön, dass wir das Thema mit Hintergrund sogar belegen. Und warum reden wir heute über Diversity, um das kurz einzuordnen für diese Folge? Ich glaube, die Folge dürfte heute für alle Menschen interessant sein, ob nun in einer operativen Rolle im Recruiting oder Employer Branding oder als Führungskraft im Thema People und HR, aber auch als Führungskraft im Fachbereich, weil Vielfalt und Diversität geht uns alle etwas an. Und da tragen wir auch, glaube ich, alle eine gesellschaftliche Verantwortung und eine Verantwortung in den Organisationen von den Arbeitgebern. Und daher wollen wir das Thema heute mal fokussieren. Ich sage das deswegen so bewusst am Anfang, weil mit Lisa könnte ich über viele Dinge reden. Über die gesamte Talent Acquisition Kladiatur und Recruiting und wie stellt man 4000 Menschen global ein. Also da mangelt es uns gar nicht an Themen. Da muss einfach die Lisa öfter jetzt als Gästin vorbeikommen. Aber wir highlighten heute mal das Thema Diversität. Und um das zu tun, würde ich dich zu Anfang mal bitten, Lisa, erzähl doch mal erstmal von deinem beruflichen Werdegang, deinen bisherigen Stationen und warum natürlich Vielfalt für dich so ein besonderes, pochendes Herz, glaube ich, ist.
Ja, sehr gerne. Also ich fasse jetzt mal die knapp 20 Jahre, ganz kurz zusammen.
Ja.
Ich bin im Recruiten gestartet, nachher unten direkt, bisschen Zufall, bisschen Schicksal, man weiß jetzt immer nicht genau, in der Personalberatung und dann aber auch nach knapp 2,5, 3 Jahren in-house gewechselt. Und von dort immer in-house in Talent Acquisition Recruiting Rollen mit fachlicher Verantwortung für bestimmte Jobfamilien, für Standortverantwortung. Später ging es dann in Führungsverantwortung und dann über die Zeit kamen immer mehr Themen dazu und natürlich auch das Thema Employer Branding und dann mehr Auseinandersetzung eben auch mit dem Thema, was macht denn einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin attraktiv? Und wann identifizieren sich Menschen damit? Ich glaube, geholfen hat mir da auch mein soziologischer Hintergrund, meine Gesellschaft zu erforschen. Und dann kann ich, glaube ich, auch ehrlich sagen, der Zeitgeist ist natürlich auch ein bisschen in die Richtung gegangen. Von daher gab es dann auch mehr Material, mehr Studien, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema. Manchmal punktuell in eine Vielfaltsdimension. Ja, das war das Thema Geschlechter an. Oder auch das Thema Internationalität. Es gab auch mal einen kurzen Peak, Menschen über 50. Jetzt spricht man viel über die nächste Generation. Menschen mit körperlichen Einschränkungen kommen in den Fokus. Also dieses Spektrum wird ja immer größer. Und von daher hat es mich in den letzten Jahren einfach immer wieder begleitet, teilweise sogar dann in Rollen, in denen ich auch eine Verantwortung für das Thema mitgetragen habe. Und dann natürlich auch sehr professionellen sieht heraus nochmal. Warum es mich persönlich umtreibt? Ja, man könnte jetzt sagen, klar habe ich mindestens auch mal ein Vielfaltsmerkmal offensichtlich. Ich bin eine Frau. Finde ich immer noch ironisch zu sagen, mit dem Geschlecht Weiblichkeit ist man vielfältig, wobei wir ja statistisch einfach erstmal 50% der Gesamtgesellschaft ausmachen. Trotzdem im Beruflichen und dann eben auch, wenn wir die Karriereleiter immer weiter voranklettern, werden Frauen plötzlich dann doch zur Minderheit. Also und dann bist du selber ein Vielfaltskriterium und dann auch alle Vielfaltskriterien, die nichts dienen. Wenn du mich jetzt entweder nur hörst oder wenn du mich nur anguckst, ja, ich bin eine weiße Frau, ja, das heißt, ich hatte eigentlich nie, wenn überhaupt, ich glaube wirklich gar nie mal eine Diskriminierung oder eine Situation, die auf meine Nationalität zurückzuführen ist. Gleichzeitig kann ich das natürlich beobachten. Das ist der Name Lisa, nicht ganz geläufig im deutschsprachigen Raum. Auch da wurde ich auch als Jugendliche, aber auch im Erwachsenenalter mal angesprochen, wo kommst du eigentlich her? Wo kommt das eigentlich her? Ja, obwohl rein optisch passe ich ja rein in dem Sinne, ja. Aber wenn ich es dann vorstelle, dann kommt immer erstmal so ein, ach, okay, ein komischer Name, wo kommt der her? Wo bist du geboren? Wo kommen deine Eltern her? Ja, also diese Mechanismus fängt man viel an. Dann bin ich sehr früh Mutter geworden. Das sieht man mir jetzt auch per se erstmal nicht an. Gleichzeitig habe ich über meine 20 Jahre, die ich im beruflichen Leben bin, immer meine kleine Tochter, mittlerweile große Tochter, mit dabei gehabt. Ja, also das sind da dann auch Dimensionen. Dann kommt es hin als berufstätiger Elternteil. Alleinerziehend, wie machst du das? Bist du da? Bist du eine Rabenmutter? Bist du eine Powermutter? Bist du keine Mutter? Wer kümmert sich um das Kind? Kannst du überhaupt den Job erfüllen? Das heißt, im Laufe meiner persönlichen Geschichte sind auch so viele Situationen gekommen, wo ich gemerkt habe, Vielfalt, auch wenn du auf den ersten Blick nicht dazu gehörst. Und du hast so schön gesagt vorhin, Vielfalt geht uns alle an. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn wir mal ganz genau hingucken und ehrlich mit uns selber sehen, sind wir alle ganz schön vielfältig, ganz egal, in welchem Alter wir sind, in welchem Geschlecht wir sind, in welchem Hintergrund wir sind. Denn tiefer reingehen und wenn wir das ganze Spektrum aufmachen, dann sind da so viele Drogen. Ne? Ich bin heute nicht mehr eine berufstätige Mutter. Ich bin eine Mutter und ich bin berufstätig. Aber ich bin auch mittlerweile eine berufstätige Tochter. Das heißt, ich habe einen Pflegeauftrag wie meine eigene Mutter, die an Alzheimer erkrankt ist und die viele Sachen nicht mehr selber machen kann. Auch ein Thema, ne, wo wieder eine ganz neue Dimension reinkommt und die natürlich auch unmittelbar Einfluss hat auf deinen wirklichen Alltag und auf dein Leben.
Wer jetzt im Moment unseren Podcast nur hört und nicht sieht, bei Liza steht im Hintergrund Uniqueness, our strength. Weil das ist ja wirklich eine Symbolkraft, wie ich finde, auch wenn das nur 4 vermeintlich kleine Wörterchen sind. Das hat ja enormste Power. Genau das, was du gerade ausdrückst. Vielfalt ist wirklich die Uniqueness eines jeden Individuums. Hat viel Kraft.
Ja, ganz genau. Ja, und in dem Zusammenhang natürlich von meinem Arbeitgeber, an der Stelle darf ich reden und helfen jetzt.
Das darfst du auch länger erwähnen. Du darfst dann nochmal deine Rolle dort sagen und welches globales Team du betreust. Das gerne auch.
Also ich habe das Vergnügen, wirklich muss ich sagen, seit gut 3,5 Jahren für Siemens Healthineers das Thema Talent Acquisition in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika zu verantworten. Auch ja eine sehr vielfältige Region, 44 Länder, verschiedenste Sprachen, verschiedenste Religionen. Ich habe ein großes Team über die ganze Region verteilt. Also ich ungefähr 50 Personen, die in 12 Ländern sitzen. Das heißt, da auch nochmal die Vielfalt in den Teams damit reinkommt, ist wirklich toll und lehrt mich auch sehr viel. Ne? Also einfach Stichwort, finde mal Termine, die einen passen, dass nicht, irgendwo ein Feiertag ist, dass die Zeitverschiebungen noch hinpassen, dass nicht irgendwo dann noch eine Wochenverschiebung ist, ja, mit meinem Team in Ägypten. Da haben wir natürlich freitags keine Meetings, dafür sind die sonntags schon wieder mit E-Mails dabei, wo die dich dann auch zurückhalten muss, nicht drauf zu antworten, weil deine Woche fängt Montag an und so weiter. Also auch dieses Hinhören, Hinschauen, Rücksicht nehmen in den Team ist gegeben. Naja, und jetzt eben bei Women's Healthineers jetzt nicht nur durch die Rekrutierungsfähigkeit und dass wir in so vielen Ländern so viele unterschiedliche Menschen für unser Unternehmen begeistern möchten, sondern auch als Unternehmen selber, wir haben mittlerweile knapp 77.000 Mitarbeitende weltweit und seit gut 3 Jahren ist ein sehr großer Schwerpunkt auch das Thema Vielfalt gewachsen. Natürlich haben wir auch davor schon verschiedene Initiativen gemacht und wir haben uns auch in der Nachhaltigkeit und dass sie ja selbst verpflichtet, bestimmte Vielfaltsthemen natürlich auch zu fördern. Aber diese Your Uniqueness, Our Strength, das kam im letzten Jahr ganz präsent dazu, weil als ich gestartet bin vor 3,5 Jahren, hatten wir eine 2-wöchentliche Mitarbeitendenbefragung.
Wow.
Und das war für mich, erstmal so ein Riesen, okay, ich kenne das noch mal eigentlich einmal im Jahr oder vielleicht 2-mal im Jahr, dass so Mitarbeitende befragt werden, wie geht's dir? Wie findest du das? Oder wenn du Glück hattest.
Oh.
Ja, und wenn du da Glück hattest als Führungskraft, hast du vielleicht alle 5 Jahre mal ein 360 Grad Feedback gekriegt, um so ein bisschen Feedback zu erhalten. Und dann kam ich hierher und dann alle 14 Tage in meine Inbox, hey, deine Meinung ist wichtig, gib uns Feedback, sag Bescheid, wie fühlst du dich, wie findest du das? Und nicht nur zum Thema, findest du den Arbeitgeber gut, sondern auch, verstehst du die Strategie, findest du es gut, was wir machen, würdest du uns empfehlen? Gib deine Führungskraft dir dabei zu verstehen, worum es geht. Fühlst du dich als Person wahrgenommen? Hast du das Gefühl, dass wir diskriminieren oder nicht? Ja, und nicht nur quantitativ, sondern auch alles immer qualitativ. Und ich fand es dann auch ein bisschen viel, alle 14 Tage. Das wurde dann auch entschieden, wir machen das jetzt einmal im Monat. Finde ich immer noch richtig viel.
Immer noch sehr kontinuierlich. Ja.
Sehr kontinuierlich. Und dann ist erstmal eine ganze Menge Rückmeldung gekommen, ja, um zu gucken, was sind denn die Themen? Und dann kam der Moment, wo gesagt wurde, ja, gucken wir uns mal unsere eigene Demografie an im Unternehmen. Wir sind ein Medizintechnikkonzern, ja, ein sehr etablierter Medizintechnikkonzern. Und wenn du dir anguckst, dann ist der durchschnittliche Mitarbeitende in den Fulfillers ist männlich, weiß, zwischen 45 und 55, und wahrscheinlich in Deutschland oder in Deutschland geboren oder in Nordamerika geboren. Ja, das heißt, das ist so der durchschnittliche Mitarbeitende. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, na okay, dieser Durchschnitt macht mindestens 50% aus, du dir dann die Ergebnisse anguckst und sagst so, hey, zu 50% sind die Leute zufrieden, dann stellst du dir ganz berechtigt die Frage, sind das alle gleichen, gleichförmigen, gleichdenkenden, gleichhintergründigen Menschen, die alle das Gleiche sagen? Oder ist das grundgemischt durch eben diese klingenden Schulfalls in den Sohn?
Mhm.
Und dann wurde im letzten Jahr zu diesem Fragebogen, zu dieser mitarbeitenden Befragung, eine Selbstevaluation gesetzt, in dem du eben deine Vielfaltskriterien anonym angegeben hast. Also bist du pflegeleistend? Bist du mit einer körperlichen Einschränkung? Bist du in einem bestimmten Altersspektrum? Wie ist dein Geschlecht oder deine geschlechtliche Selbstzuschreibung? Um dann jetzt mit den nächsten Schlüsselergebnissen nochmal anders zu filtern und zu sagen, okay, 80% stimmt zu. Aber wer sind denn diese 80%? Sind die aus einer Dimension? Ja, sind alle weiß.
Aus welcher Vielfalt kommen sie?
Und aus welcher? Und dann kannst du natürlich wirklich die Rückmeldung angucken. Dann können sie sagen, wo haben die denn die Themen? Und dann haben sie ja Erkenntnisse geschaffen. Eben Daten schaffen Erkenntnisse, ja. Ganz, ganz wichtig, auch in dem Thema Vielfalt. Und da konnten wir dann heraussehen, ja, sie haben Themen in den Themen. Mhm. Ja? Also Menschen in Deutschland mit einem internationalen Hintergrund fühlen sich nicht immer so gesungen wie Menschen mit einem deutschen Hintergrund. Das heißt, wir haben hier ein Thema. Und was haben wir dann gemacht? Immer wenn wir Themen identifiziert haben, Fokusgruppen gebildet. Und das kommt dann nämlich zu auch meinem Top-Tipp, wenn es zum Thema Vielfalt geht, rede nicht über die Menschen, rede mit den Menschen. Befreit ist mit Fokusgruppen gebildet und wirklich mit den Menschen, die dir dieser Dimension selber zuordnen, konkret gesprochen. Was ist es denn genau, was dich zu dieser Rückmeldung geht? Was beobachtest du? Wie nimmst du die Sachen wahr? Was passiert dir? Was mir vielleicht nie passiert? Ja? Und weil ich es nur selber erlebe, kann ich es natürlich auch nicht verstehen. Ja? Also, ich habe gerade eben gesagt, ja, ich sehe sehr dazugehörig aus. Ja? Wenn ich in einem öffentlichen Verkehrsmittel fahre, setzen sich Leute nicht weg von mir oder meiden den freien Platz neben mir. Da ist so, ja, Junge, das ist nicht okay. Jetzt wollte ich sagen, junge Frau, eine mittelalte Dame, da kann man sich ja nicht daneben sitzen. Oder wenn die sich dazu setzt, dann ist das kein Thema. Es geht verschiedenen anderen Menschen mit uns. Ja, wir erleben Ausgrenzung im Alltag. Und zwar kleine Sachen. Menschen wechseln die Straßenseite. Menschen halten dir nicht die Tür auf. Menschen fangen an, in gebrochenem Deutsch mit dir zu sprechen oder gar nicht auf Deutsch mit dir zu sprechen, sondern sofort Englisch, weil sie denken, dass du die Sprache kannst. Und so weiter. Das heißt, diese kleinen, in der Fachsprache und so ist dann Mikroaggression, treffen immer wieder ein. Und du als nicht betroffene Person nimmst die überhaupt nicht wahr, weil es für dich da ganz normal ist. Und an den Stellen haben wir gearbeitet. Und das ist dann auch so wichtig, wenn wir jetzt zum Thema sprechen, wie schaffst du es als internationaler Konzern, deine internationale Belegschaft auch emotional abzuholen und Zugehörigkeit zu erschaffen. Ne? Und da muss ich sagen, ist unfassbar viel entstanden. Aus diesen Fokusgruppen heraus wurde dann auch gesehen, hey, wir brauchen von und für Mitarbeitende organisierte Communities innerhalb des Unternehmens. Ja, man kennt natürlich, sage ich mal, die Tri-Community, sicherlich in den meisten Unternehmungen eine der etabliertesten. Viele Unternehmen haben auch Frauengruppen, also Female Engagement oder bei uns heißt es Step Up. Das sind meistens so die beiden recht etablierten Community. Wir haben mittlerweile, ich glaube, in Deutschland, nee, in Europa 14 verschiedene Mitarbeitende getriebene ERGs, Employee Resource Groups, Mitarbeitendengruppen. Und da geht es, wir haben eine Gruppe zum Thema Menschen mit Behinderung, ja, körperliche, sichtbare wie unsichtbare. Wir haben eine Gruppe Väter, ja, nicht nur Mütter im Unternehmen, sondern Väter, unsere Dads, ja, die sich auch regelmäßig zusammensetzen und sagen, hey, auch als berufstätiger Vater hast du Themen und erzählst du aus. Mhm. Wir haben eine Gruppe, Next Generation, ja, also wirklich die Menschen, die nicht schon seit 20 Jahren im Unternehmen sind, sondern die jetzt viel Energie reinwagen, ne, die vielleicht ihre ersten 2-3 Jahre Berufserfahrung haben und hungrig sind, aber deren Welt auch anders ist. Ne? Also diese Arbeits-Lebensrealität wie vor 30 Jahren ist heute einfach nicht gegeben. Da haben wir eine Fokusgruppe. Dann haben wir
Man muss ja fast fragen, wo habt ihr keine
Fokusgruppe? Wo haben wir keine?
Also ihr habt regelmäßig Mitarbeitende befragt, ihr habt die Daten zusammengefasst, ihr habt die Dimensionen gebildet, ihr habt Fokusgruppen auf das gesetzt, was aus der Mitarbeiterbelegschaft kam, in keinster Form top-down. Und wie ich raushöre, wächst es ja durch die Mitarbeitenden in den Fokusgruppen. Also auch wieder von innen oder mit dem Team heraus soll das da auf eine Reise gehen. Also es ist hoffentlich eine Blaupause für viele Unternehmen, darüber auch mal in ähnlicher Form nachzudenken. Weil ich habe ehrlicherweise gerade auch an Firmen gedacht, die vielleicht nicht die Größe wie ihr habt oder auch noch gar nicht diese Internationalität, sondern eher an den Mittelstand in Deutschland gedacht, wo womöglich 95% der Mitarbeitenden gänzlich aus Deutschland stammen und dann ein gewisser Anteil mit interkulturellem Hintergrund oder anderen Dimensionen der Vielfalt. Ja, wie darf ich das richtig sagen? Ne? Dann ist das noch exotischer und noch mehr, glaube ich, manchmal ein Zeichen von, wie schwierig ist da wirklich Integration und Inklusion.
Ja, und da sprichst du einen ganz wahren Punkt an. Natürlich haben wir jetzt einfach eine Größe und auch eine Grundpopulation, die das alles unterstützt. Ja? Das heißt, du findest hier Mitstreitende. Ja? Natürlich auch nicht jetzt in der Ratio so, dass du jetzt wirklich jede dieser ERGs mit Tausenden von Mitgliedern hast, das nicht. Ne? Aber du findest Leute. Du findest Leute in ähnlichen Situationen. Ja? Und wir haben auch irgendwie am Standort Deutschland in Erlangen 4 oder 5 Transgender-Personen, die das auch publik kommunizieren und die einen da auch Hilfestellung geben. Das Glück hast du jetzt natürlich nicht, ne? In dem 20, 40, auch 80 oder 100 Personen Mittelstand, hast du dann vielleicht eine Person, die nicht in Deutschland geboren ist, genau wie du sagst. Oder du hast eine offen homosexuelle Person, ja. Und der Punkt ist, wenn du alleine bist, denn da musst du dann unfassbar als Organisation unterstützen, weil du dann natürlich niemanden hast, der ist dir vereinfacht, ja. Gruppendynamische Prozesse sind immer einfacher, wenn du die erste mutige Person hast, die anfängt, aber diese zweite, ne, die Early Joiners, Early Adapters, die sind wichtig, um diese Identität auch wieder zu bilden. Und wenn du das
nicht hast, total,
ist das eine wahnsinnige Herausforderung. Und da ist in meinen Augen dann noch mehr gefragt. Wahrscheinlich sogar auch ein Stück weit Unterstützung von außen. Oder sehr bewusst, diese Perspektivwechsel setzen, ja. Da kann ich dir sagen, das ist auch nicht einfach bei uns gegeben, ja. Ich habe 2 Jahre damit verbracht, durch die Fachbereiche mittels wie eine Roadshow zu tingeln und das Thema Perspektivwechsel und Privilegien erstmal ins Bewusstsein zu schaffen. Ja? Dass du überhaupt erstmal verstehst, es gibt eine Welt, die ist anders als meine eigene. Also erstmal musst du diesen intellektuellen Sprung machen. Ja, erstmal musst du sagen, das, was ich 24/7 erlebe, ist nicht die Realität, die per se erstmal jede andere Person genau gleich erlebt. Ja, fertig. Erstmal musst du das intellektuell schaffen.
Mhm.
Und dann musst du das emotional schaffen, dich davon abzulösen und nicht zu sagen, das eine ist besser oder schlechter, ja, oder anders, das ist normal und das ist anders, sondern dann einfach emotional zu sagen, das ist real, ja, und das ist nicht nur intellektuell, sondern das fühlt sich auch an in den Text und was macht was mit mir als Mensch. Und dann, wenn die den dritten Schritt machen möchte, dann ist es für mich ein wirklich nahes Erleben oder Nachessen. Ja, und das geht maximal auf zwei Wegen, wenn du es nicht selber hast, ja. Oder wenn du selber einer vielfältigen Gruppe angehörst, dann geht es über den direkten Austausch mit Menschen, die dir aus ihrer eigenen Erfahrung erleben, beigeben können. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, einfach viel zuzuhören und zu lassen. Ja, und auch nicht zu sagen, nee, das glaube ich jetzt nicht, weil kenne ich ja nicht. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das passiert. Warum sollte das denn jemand machen? Ja, da auch wieder zurücknehmen und sagen, oh, okay, du erlebst das so. Das ist deine Realität. Die ist genauso wahr an meine Realität. Oder der zweite Punkt, und da gibt es mittlerweile immer mehr Angebot auch von betroffenen Communities, zum Beispiel die Lebenshilfeorganisation oder die machen häufig in vielen Städten solche Erlebnispfade mit Menschen zum Beispiel mit Behinderung, dass die dann wirklich mal vielleicht Marburg, schönes Beispiel, Marburg, die Stadt der Blinden. Ja, ich hatte in Marburg studiert. In Marburg sind blinde und seh eingeschränkte Menschen komplett im Stadtbild integriert. Die sieht sie unglaublich oft.
Ach ja.
Und die haben eine Studieneinrichtung für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen in Marburg. Und damit zieht das natürlich viele Menschen an. Wir fassen ja eine große Community da. Und da kannst du zum Beispiel tolle Erlebnisprojekte oder Teambuildings machen und sagen, hey, wir wollen mal als sehende Menschen in die Welt nicht sehender Menschen eintauchen. Das heißt wirklich gerade, wie funktioniert dieser Blindenstock? Ja, mir selber mal die Sehkraft künstlich nehmen, um mal zu fühlen, wie das ist, ja, oder mal an einer Schreibmaschine oder einem Computer zu sitzen, die keine richtigen, also sage ich auch, ne, die keine, wie wir sehenden Menschen Tastaturs haben, sondern eine Tastatur haben, die eine Brailleschrift zum Bum da ist, wo und geht dir das von deinen Fingern auch abverlangt zu sehen, kann ich das erfüllen, ja, was muss ich denn machen, um mit meinen Fingern meine Sehkraft zu finden? Und so kannst du das natürlich in ganz vielen anderen Dimensionen auch machen, um in die Lebenswelt einzutauchen, um wenigstens mal so ein
Lust zu spüren, ne?
Von dem Intellektuellen und dem Emotionalen wirklich ins Fühlen zu gehen. Da sagen sie, oh, das ist anders als das, was ich von habe. Und dann besteht aus meiner Perspektive die Hoffnung, dass dann so ein bisschen Licht aufgeht und sagt so, vielleicht denke ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr drüber nach, wenn ich Dinge sage oder für selbstverständlich nehme, weil es für mich halt selbstverständlich.
Mhm. Was ich gerade noch dachte, als du das so aufgefächert hast, kognitiv, emotional, Erlebnis, ich glaube, der Schritt vielleicht sogar noch davor wäre, überhaupt die Offenheit, sich mich dem Thema natürlich anzunehmen und mir dafür auch Zeit einzuräumen. Also ich muss gerade gestehen, ich denke an meine 15 Jahre Beratungsgeschichte. Da waren alle doch immer schon ziemlich getrimmt auf nach vorne und genau eben nicht gut zuhören und auch andere Menschen denen wirklich Raum zu geben und sich, Punkt. Und da fängt es eben auch schon an. Plus dann die eigene Welt, die dann noch anzugehen ist, kognitiv und emotional, wie du sagst. Und vor allem, wenn man diese Erfahrung, glaube ich, macht, so einen Perspektivwechsel, auch andere Menschen natürlich auch als gleichwertig wertvoll zu sehen. Mhm. Ne? Anders ist ja genau eben weder besser noch schlechter. Es ist anders. und wir nicht in so Wertungen verfallen. Also das merke ich ja auch immer viel im Recruiting. Man sucht weiterhin die eierlegende Wollmilchsau und dann kommt so, ja gut, wenn die Deutschkenntnisse nicht ganz so, na gut, machen wir einen Abstrich. Oder eigentlich wollen wir aus Deutschland, jetzt ist da hier ein toller Kandidat aus der Türkei, ja gut, also schier, wenn es sein muss. nee. Warum haben wir da überhaupt so Wertungstöne drin?
Ja, eben nicht dem Zufall überlassen oder der Situation, sondern das Ganze irgendwie auch gesteuert mit herankommen. Ja? Und sich diesen Erlebnis öffnen. Also ich glaube, das ist so der wichtigste Schritt. Da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, auch für kleinere Unternehmen, das zu überlegen. Und genau wie du sagst, und ist man das positive Momentum, würde ich es jetzt mal beschreiben, dass es fast keinen Weg daran vorbeigibt, sich mehr in die Vielfalt zu öffnen, ist natürlich der demografische Wandel, ja, der existent ist. Das kann man eben ketzerisch sagen, ja, guck dir den Arbeitsmarkt gerade an, so viele Unternehmen setzen Menschen frei. Ja, das ist eine Momentaufnahme, die sehe ich auch. Gleichzeitig, wenn wir jetzt mal wieder ganz hart auf Daten und Fakten zurückgehen, guck dir die Zahlen an, auch alles das, an Menge, was jetzt freigewirkt wird, reicht trotzdem nicht aus, das Gap, das da in den nächsten 5 Jahren rein anzahlmäßig auf uns zukommt, auszugleichen. Und jetzt müssen ein paar unserer geschätzten Kolleginnen und Kollegen mit der künstlichen Intelligenz mal ganz tapfer sein. Theoretisch ist die künstliche Intelligenz wahrscheinlich soweit, vieles zu übernehmen, aber bin hier selten praktisch in der Lage, 80% unserer Arbeitsabläufe in automatisierte Prozesse und KIs zu geben. Ich sehe es noch. Mhm. Und da gucke ich auch ganz selbstkritisch in unser Unternehmen, wie viele Sachen, die da theoretisch von erwirbt werden könnten, immer noch sehr beständig von einer Person gemacht werden. Da wundert man sich. Und ich gehe da jetzt einfach mal davon aus, wir sind da ein gemeinsames Unternehmen und auf der Welt des PMSC geht nicht, ja? Das heißt, die Technologisierung, die Automatisierung hat das jetzt noch nicht im Griff. Das heißt, wenn du als zukünftiges, erfolgreiches Unternehmen im Kleinen, wie im Mittleren, wie im Großen Bestand haben möchtest, dann musst du weggehen von einer punktgenauen Nische, in die du hereinguckst, da ist deine Zielgruppe in der Rekrutierung. Und du musst dann wirklich mal auf die Skills zurückgehen. Dann, welche Fähigkeiten brauchen die Leute wirklich? Und genau wie du sagst, sind die Sprachkenntnisse fließend Deutsch in Wort und Schritt? Ist das wirklich das Knockout-Kriterium? Oder kann da Google Translate helfen?
Eben. Reicht es so auch? Wie technologische Software mittlerweile, um sich verständigen zu können. Oder man erlernt es eben noch. Oder was ja auch oft bei Sprachkenntnissen gar nicht so bekannt ist, sind so Sprachfähigkeitstests dann durchzuführen. Also wie fähig kognitiv ist jemand noch eine Sprache in einem gewissen Tempo nachzuholen? Dann investiere ich halt in sowas mal am Anfang. Zumindest in die Menschen, wo wir glauben, es zahlt sich aus, als immer nur natürlich Schotten runter. Nee, können wir nicht. Geht bei uns nicht, ist bei uns im Unternehmen nicht möglich, können vielleicht die großen Konzerne, ne, die vielen Ausreden zu finden.
Und präsentiert denn YouTube jede Person immer ständig vor großer Bühne und muss wissen, ja, muttersprachlich jetzt nur.
Nicht immer. Okay. Nee. Eins wollte ich ja unbedingt mit dir im Podcast mal ansprechen, weil da gab es eine ganz praktische Erfahrung, die ich ja im letzten Jahr mal hatte in einem Recruiting-Training. Muss die Zuhörenden kurz abholen. Ich habe ein Recruiting-Training gemacht mit einem Team aus HR-Lern. Und klassisch mein Recruiting-Training, Bewerbungsgespräche führen, Anforderungsanalyse, wie prüfe ich Skills und so weiter. Und dann kam eine Frage. Du Sarah, ich hatte kürzlich das Erlebnis, es saß jemand vor mir, wo ich einfach nicht sicher war. Ist das Mann, ist das Frau? Was sage ich jetzt? Spreche ich es an? Oder wie duze ich, sieht sich? Und dann muss ich gestehen, war ich auch nicht so flott direkt in einer eloquenten Antwort und habe lieber gesagt, oh, lieber Mensch, guter Aspekt, ich habe eine Person, die rufe ich direkt gleich an, das ist die Leisa und dann werde ich gleich schlauer und melde mich zurück. Und dann war es ganz, ganz spannend, was du mir alles an Aspekten zurückgespielt hast. Ja, die sagt du lieber selber nochmal. Ich habe die übrigens, das kann ich schon mal teasern, auch sogar mittlerweile eine Folie zugebaut. Die packen wir auch mit in die Shownotes, wer das braucht. Weil es ist eben auch gar nicht so trivial zu beantworten, was dafür eigentlich alles nötig sein kann.
Ja, ja und also ich kann mich in dem Moment noch erinnern, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt und dann war ich irgendwie auch so begeistert von der Frage, weil ich dachte, boah, das ist eine richtig gute Frage. Und nein, die kannst du nicht in einem Satz. Also es gibt auch eine, du machst das und dann hast du das Thema abgehakt. Und
ja.
Denn das hat einen mehrschichtigen Ansatz. Es hat was Strukturelles, ja, also wie du es im Prozess verankert, aber es hat ganz viel mit Haltung zu tun. Und dann hast du eben diese verschiedenen Ansätze. Du kannst natürlich erst mit deiner Haltung als Unternehmen hingehen und sagen, wenn wir alle duzen, dann haben wir gar kein Thema mehr, weil dann brauchen wir kein Herr und Frau, dann würden wir sagen, guten Tag Sarah, guten Tag Leisa, wie geht's dir? Das hat null Pronomen. Das funktioniert in jedem Geschlecht und in jeder geschlechtlichen Identifikation.
Ja.
Das heißt, mit diesem Schritt kannst du das Thema komplett, elegant und in der Organisationsstruktur lösen. Dazu brauchst du aber die Haltung, dass das Unternehmen das macht. Ja? Und ich habe selber schon in Unternehmen, auch großen Unternehmen gearbeitet, wo duzen, siezen, da machst du
was.
Also es immer.
Genau, extra dazu. Und neben dem Duzen kommt noch ein Aspekt hinzu. Jetzt fällt es mir leicht, Hallo Sarah zu sagen oder leiser würde ich vielleicht kurz überlegen, wie ich es offiziell richtig ausspreche, aber jetzt gibt es vielleicht noch Namen, wo ich wirklich in Gänze nicht sauber weiß, wie ich sie ausspreche. Dann gibt es die eine Sorte Menschen, die das dann manchmal gänzlich umgeht, namentliche Ansprache zu machen aus der Scheu, wie spreche ich den Namen aus? Oder ich frage einmal höflich, wie darf ich dich ansprechen?
Ganz genau. Und an der Stelle ist natürlich auch, wenn du in das Spiel reingehst und du jetzt vielleicht sagst, okay, das Duzen ist nicht Insos, wir sind immer noch beim Sie. Wie braucht es dann eine geschlechtliche Zuordnung? Kannst du natürlich auch strukturiert in deine eigene Software machen. Und dann dass wir heute da sind und Sie als weibliche Form, sondern Sie als Anrede. Dass mein Name ist Leisa Pollard, meine Pronomen sind Sie und Ihr. Das heißt, wenn du von dir aus die Vorstellung steuerst, wirst du natürlich das Gleiche sozusagen zurückbekommen. Ja? Indem du diesen Ton setzt, bekommst du den Stuhl zurück. Das funktioniert natürlich auch gut.
Mhm. Jetzt gibt's, habe ich noch nie erlebt, weil es könnte mich ja auch mal in ein Erlebnis bringen, ne? Unabhängig vom Recruiting und Bewerben, auch wenn man Geschäftspartner kennenlernt, Kunden kennenlernt. Ne? Ist ja eigentlich gar nicht so Recruiting-spezifisch. Möchte ich mal beobachten. Aber so wie du es beschreibst, natürlich vollkommen richtig, so könnte ich es tun. Wo man es ja sieht, schriftlich ist so in LinkedIn, wo die Pronomen zu teilen stehen.
Ja.
Aber sonst kenne ich es im Alltag bisher weniger.
Es hat sich wenig durchgewirkt, sagen. Ne? Also so im Teams, in seinem Profil siehst du es vielleicht mal oder eben bei LinkedIn siehst du es vielleicht mal. Wenig Leute nehmen es in ihrer Signatur auf. Also es ist wirklich so ein Thema. Und das kommt auch schon wieder zu diesem nächsten Thema. Ich sehe immer wieder Studien, die auch sagen, gerade die nächste Generation, denen ist das gar nicht mehr so wert ist. Ja? Also die wollen lieber auch eine neutrale Anrede, weil sie sagen, ist doch auch egal, wer wie ist. Und das ist ja auch fluide. Und vielleicht gibt es auch Leute, die jetzt da sind und ihnen irgendwann was anderes empfinden. Also wozu überhaupt eine Anrede? Jetzt kennen wir die Systeme und natürlich auch die deutsche Bürokratie. Ja, entweder du bist männlich, weiblich oder du bist divers. Ansonsten kann was System ist nicht verarbeiten, weil irgendein Kreuzchen muss gewürzt werden. Aber hier kannst du natürlich auch wieder durch Kommunikation und wirklich durch ein proaktives Attestieren des Themas kannst du auch wieder eine Kopie setzen. Also das kann auch Teil deines Branding sein. Ja, also gerade Unternehmen, die sagen, hey, wir sind dynamisch, innovativ, wir sind ein Future Brand. Ja, dann setz dich mit dem Thema auseinander, weil du ansonsten konkurrent bist in dem, was du nach außen steuern möchtest, in dem, wie du den Kunden willst. Ja? Weil ein innovatives, zukunftsorientiertes Unternehmen, in dem immer noch wichtig ist, dass die Anrede und der Doktortitel in jeder E-Mail vorhanden sind, das bricht. Das bricht mit der Wahrnehmung und der Erwartungshaltung. Das geht dann auch wieder, ja. Junge oder vielleicht auch alte, dynamische Menschen für dich gewinnen, die sich dann nicht mehr identifizieren können, sobald sie mal reingekommen sind. Ja, diese mitarbeitenden Realität dann einfach im Verleben. Dann hast du auch wieder wovon. Dann holst du vielleicht ein und behältst sie im Zweiten, weil sie sich dann nicht aufgebunden.
Ja. Ja, valider Punkt. Also ich glaube, ich finde den Ansatz auch nochmal schön, wirklich für die bewerbenden Kommunikation. Das kann ja bedeuten, auch sogar schriftlich, dass ich auf einer Website oder in den FAQs von dem Recruiting-Prozess oder bei der Einladung zu Gesprächen nochmal das Themenpronomen und Anrede aufgreife und zumindest es anbiete dem Menschen. Äußere dich gerne, wie ich dich ansprechen darf. Und den Menschen, denen das wichtig ist, die kriegen dafür die Antennen oder das, weiß nicht, die Aufmerksamkeit. Und Menschen, die sagen, oh, du schwamm drüber, halb so wild. Ja gut, lesen drüber hinweg. Ne? Aber genau das brauchst bei dieser Frage gar nicht die eine Antwort mit der einen Person im Interview. Wie gehe ich jetzt mit der Person um? Weil vielen Menschen sehe ich ja das vielleicht auch nicht an. Also die Frage entstand ja aus einem Konstrukt, wo man genau diese Diversitätsvermutung hatte. Mhm. Aber das kann ja auch oft genau nicht der Fall sein.
Ganz genau. Und dann ist deine Zuschreibung, ne, wieder eine Mikroaggression, weil du so aussiehst, frage ich dich das. Und dann kommen auch immer wieder Leute zu mir, ich kann von Fragen, einfach Griffes fragen, und zwar in denen dann, wenn du jede Person das fragst.
Genau. Ja?
Wenn du keine Unterscheidung mehr machst, ich frage das nur weiblich gelesene Personen, ich frage das nur männlich gelesene Personen, ich frage das nur Personen, die ich als junge Menschen lese oder nur welche, die ich als alte Menschen lese. Also sobald die Dimension rausfällt und du sagst, das ist einfach der Standard, ne? Wir bieten es jeder Person an, wir nehmen das Thema mit jeder Person auf, dann wird Vielfalt zur Inklusion, weil du dann keine Unterscheidung mehr hast.
Und Gott, wir haben alle doch eine Arbeit, die haben immer. Halt zumindest an die nicht gerade denke.
Ja, und dann brauchst du auch ihnen sie nicht mehr darüber sprechen, weil dann ist es Realität.
Ja. Ja, das ist der Weg, den ihr gerade geht. Also da gucke ich auch ganz bemerkenswert mit zu. Aber es ist ein Großteil natürlich von Arbeitgeberattraktivität. Das hat ja auch dann nochmal fast schon Business Case auch neben der Vielfaltsförderung, die man möchte. Ich würde gerne, bevor wir gleich ins Ende gehen, eine Frage doch noch stellen wollen, die mich nämlich auch manchmal im Recruiting beschäftigt. Ist jetzt sehr operativ, aber wenn ich die Expertin hier mal da habe und eine kurze Schwarmintelligenz. Angenommen, ein Unternehmen hat eine Position, wo man von vornherein so im Kopf hat, Mensch, die ginge auch wirklich gut für Menschen mit einer Beeinträchtigung, auch mit einer körperlichen Beeinträchtigung, in welcher Form auch immer, oder mit einer gesundheitlichen Erkrankung. Also man will vielleicht eine Position, ne, bewusst den Menschen vielleicht eher zuspielen, als den, ja, wie drücke ich es richtig aus, den eben ohne Beeinträchtigung, um eher die Chancen jetzt mal auf die Menschen mit Beeinträchtigung zu lenken. Könnte man das bewusst da spielen in so einer Stellenanzeige oder gar jetzt nicht natürlich eine platte Kampagne, man muss das ja immer sehr ernst meinen und es dann auch wirklich wollen und können. Aber ja, was wären da so deine Schwarmgedanken jetzt nur aufgrund dieser kurzen Skizzierung?
Ja. Also zum einen in Deutschland ist es ja mehr als erlaubt, den Selbstbild Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung oder Gleichstellung bevorzugt werden im Prozess, in der Fachgewerbe in Deutschland. Ne? Gerade die große Unternehmen machen wir sogar eine Quote drauf, ja. Firmen ab einer bestimmten Größe, die nicht Vielfalt fördern in dem Sinne, zahlen sogar. Ja, ich möchte mal sagen, Bußgelder, ja, also zahlen das. So, deshalb, interessanter Ansatz, das in die Stellenanzeige zu machen. Ich würde jetzt einfach mal challengen, geht ihr denn dahin, wo diese Menschen zu finden sind, um ihnen diese Stellenanzeige flackhaft zu machen? Es gibt anfänglich jeder Universität in den meisten Fachbereichen gibt es Gleichstellungsbeauftragte und Referat, wo die sich um die Gehirnde mit körperlichen Einschränkungen besonders kümmern. Es gibt in ziemlich jeder Agentur für Arbeit eine Sonderstelle, die sich für die Vermittlung für Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen stark macht und aktiv macht. Es gibt eine Karriereseite in Deutschland, die nennt sich My Ability. My Ability, die ist für Menschen mit Ability und Disability, ja. Und da ist die Zielgruppe schon gefördert. Das heißt, dann meine Stelle nicht in den klassischen High-Potential-Kanal in die eigene Werbe, sondern sage so, hey, ich spiele meine Stellen dort aus. Ich gehe an Lebenshilfe, Agentur für Arbeit, die Vermittlungsstellen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Ich gehe gezielt dorthin und bin dort präsent. Dann würde es mich wundern, wenn ich keine Bewerbungen genau auf der Zielgruppe hereinkommen würden.
I love it. Danke für den guten Tipp. Da packe ich das auch alles noch in die Shownotes, die Links, weil das jetzt wirklich ein sehr praktischer Tipp, wo die Zielgruppe sich aufhält und dann sich auch eingeladen fühlt und auch ermutigt fühlt, ne, sich bewerben zu wollen und zu können.
Ja, und das kannst du jetzt, das kannst du doch alle Dimensionen machen. Ja, es gibt spezielle Karriereportale für
Teilzeit.
Menschen mit internationalem Hintergrund. Ja, ganz, ganz tolle Karriereseiten. Ich schicke dir gerne auch noch den Link. Ja, also da sind so viele Angebote mittlerweile da. Man kann das super nutzen.
Ja, danke. Ja, schick mal. Wir machen eine längere Liste. Zum Ende hin schon. Und dann kommt die Leise einfach nächstes Jahr wieder zu anderen Talent Acquisition Themen. Gibt es denn für dich noch so ein, Herzensthema, ein Werbetipp, noch ein kleiner Schmankerl für die Zuhörenden zum Schluss?
Ja, also ich möchte gerne an der Stelle ganz große Werbung machen für ein Projekt, das mich im letzten Jahr, von dem ich im letzten Jahr selber auch erst erfahren habe und ich das Glück hatte, 2 Tage komplett intensiv in diese Welt einzutauchen. Das sind die Special Olympics. Das sind sportliche Wettkämpfe im Sommer wie im Winter für Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. Die gibt es in Landesorganisationen. Ich war bei den SOBI, Special Olympics Bayern. Durfte ich 2 Tage volontieren, mitmachen und dieses Eintauchen. Ja, also dieses Eintauchen in die Lebensrealität.
Also du hast deinen Perspektivwechsel auch nochmal gemacht.
Auch gemacht und ich war mehr als beeindruckt und begeistert und das war nicht nur eine schöne Erfahrung, es hat mich so viel gelehrt auf so vielen Ebenen in so kurzer Zeit und wir suchen immer Freiwillige in allen Teilen von Deutschland.
Und in was hast du dann mitgeholfen? Also die ganze Organisation, den Ablauf, die Trainings, die Begleitung der Teilnehmer oder was macht man dann?
Es gibt verschiedene Sachen. Es gibt verschiedene Sachen, die du machen kannst. Also zum einen hatten wir eine kleine Sportgruppe bei uns in der Firma, wo wir einmal die Woche Lauftraining haben, wirklich professionelles Lauftraining mit Sportlerinnen und Sportlern, die eben mit körperlichen und geistigen Einschränkungen dabei sind. Das heißt, wir machen einmal die Woche 1 Stunde Sport zusammen. Was unglaublich schön ist. Und an diesem Event selber durfte ich 2 Tage die Medaillenzeremonie moderieren. Und habe dann verkünden dürfen, welche tollen sportlichen Leistungen da vollbracht wurden. Und durfte dann ganz nah an den Athleten und Athletinnen dran sein. Habe viele Umarmungen gekriegt und Lächeln und auch ein paar Tränchen. Manche wollten auch besser sein, als sie dann waren. Also der sportliche Ehrgeiz ist unfassbar hoch gewesen und die Leistungen, die da abgeliefert wurden, waren ja
beeindruckend. Oh, ja, jetzt fühlt sich auch fast schön an den Bild. Tolles Volunteering-Erlebnis und danke für den Tipp, den hier zu teilen. Also ja, sollte man sich gönnen, diese Zeit mal raus und den Perspektivwechsel wirklich zu erleben.
Ich weiß, wie man das ja auch geht.
Ja, ich versuche es hier und da. Man muss gestehen, kann man doch auch wieder immer öfter machen. Ja, bei der Düsseldorfer Tafel mal zu wirken oder an Schulen. Ja, immer mal wieder den Wechsel und dann auch mit einer anderen Form der Dankbarkeit natürlich zurückzugehen und wieder Erdung und nach vorne die Lernerkenntnisse mitzunehmen. Ne? Jeden Tag ein Stück besser machen. Das ist wirklich Lebenskredo. Also herzlichen Dank, Leisa. Mensch,
sehr, sehr
volle Runde, Vielfalt, vielen, vielen Dank. Und du bleibst mein Telefonjoker in Crime. Ja, da kommt noch was. Und danke für deine Zeit, danke an alle Zuhörenden. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt der Leisa auf LinkedIn. Auch ebenso gerne mir, wenn jemand was braucht, punkto Recruiting. Und daher danke für heute. Bis dahin. Tschüss zusammen. Danke, Leisa.
Ciao.
Tschüss.